Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie, frohes neues Jahr, das darf man noch sagen, oder?
Hi Christoph, ja, frohes neues Jahr dir auch.
Man darf es eigentlich nur bis zum 10. sagen, jetzt haben wir schon nach dem 10. Wir sagen es trotzdem.
Wir sagen es trotzdem, weil es die erste Folge im neuen Jahr ist.
Ja.
Und was hast du so gemacht rund um Weihnachten und das neue Jahr?
Zwischen den Jahren habe ich tatsächlich gearbeitet, es war viel zu tun vor dem Jahresende noch. Und danach in der ersten Januarwoche habe ich es etwas ruhiger angehen lassen. Ich habe noch nicht mal LinkedIn gemacht, wir haben keinen Podcast gemacht. Bisschen Auszeit mit Digital Detox, kein Handy.
Das machst du auch selten, oder?
Ganz selten. Wenn überhaupt, dann nur in der ersten Jahreswoche eigentlich.
Und wie hat es sich angefühlt?
Ganz seltsam. Entwöhnungseffekt.
Entzugserscheinung?
Entzugserscheinung. Ich habe wirklich Zeit gebraucht, da reinzukommen. Und bei dir, was hast du gemacht?
Ich war auch die erste Januarwoche off und weg in den Bergen und habe ein bisschen das gute Wetter genossen. In Berlin war es nicht so schön, aber bei mir war es tatsächlich richtig schön. Genau.
Was mir nochmal so richtig vor Augen geführt worden ist, ist der Klimawandel. Regen auf 2000 Meter Höhe in der Schweiz, so gut wie kein Schnee. Das ist wirklich schon beängstigend. Die Täler schneeleer, die Lifte fahren über grüne Wiesen nach oben.
Ich war in Italien und da war es genauso. Ich bin eigentlich jedes Jahr in den Bergen und habe ja auch in München gewohnt eine Zeit lang. Und mir ist es auch sehr aufgefallen, dass sehr, sehr wenig Schnee liegt.
Also wir starten mit wenig Schnee, aber umso größerer Tatkraft in das neue Jahr.
Starten wir also in diese Folge, oder?
Auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Wir sprechen heute über die Automobilbranche. BMW hat gerade einen echten Durchbruch erzielen können. Auf der Consumer Electronics Show, kurz CES, diesen Jahres präsentierte der Hersteller in Las Vegas sein neues Konzeptauto, den BMW iVision D. Das Auto kann mit dem Publikum sprechen, was aber tatsächlich noch nicht die wahre Besonderheit ist.
Was wirklich einmalig und neu ist, und das hat uns in der vergangenen Woche wirklich beeindruckt, ist, dass das Auto auf Knopfdruck seine Farbe wechseln kann. Das Exterieur ist in 240 Foliensegmente unterteilt, die separat angesteuert werden können. Und das ermöglicht eine quasi unendliche Vielfalt an Farbmustern. Auf der Bühne zeigte das Konzeptauto zunächst Rallye-Farben und nahm kurz darauf ein Karo-Muster an.
Und dabei wird, wenn eine Farbkombi einmal eingestellt ist, nicht mal mehr Strom verbraucht. Das hat die Managerin Stella Clark gesagt. Und damit ist BMW eben ein echter Durchbruch gelungen. Apple beispielsweise ist bisher an dieser Herausforderung gescheitert.
Wir können uns dieses Auto mit seiner neuen Karosseriebemalung vorstellen, so etwa wie der Kindle Paperwhite. Beim Kindle ist es auch so, dass wenn eine Textseite einmal erscheint, dann verbraucht sie keinen Strom mehr. Das ist der Grund, warum ein Kindle so selten geladen werden muss im Vergleich beispielsweise zu einem Apple iPad. Eine weitere wichtige Änderung gibt es und die spielt im Innenraum statt. Oliver Zipse, der CEO von BMW, hat die These vertreten und sehr eindringlich dargestellt, dass der Trend hin zu den immer größeren Bildschirmen im Armaturenbrett eine Sackgasse ist. Die Menschen werden dadurch abgelenkt, die Augen müssen von der Straße heruntergenommen werden. Das stellt ein Risiko dar, deswegen Head-Up-Display, also die Windschutzscheibe als großer Bildschirm, aber mehr als nur das. Head-Up-Display, damals von BMW eingeführt, ist nur die Vorstufe zu einem echten Kinobildschirm. Das ist nämlich gezeigt worden, auch in diesem Konzeptauto. Die Frontscheibe kann, wie auch die Rück- und Nebenscheiben, vollständig verdunkelt werden und das Auto verwandelt sich in ein vollwertiges Kino.
Wir hören mal, wie Oliver Zipse auf der CES selbst über sein Auto spricht.
Well, dear friends, meet D. But please don't call her just a car. You will hurt her feelings. She likes to think herself as a promise, a commitment, or even better, a companion. Basically, she says she's the best thing since the wheel was invented.
Und wofür steht der Name D?
D stands for digital, emotional experience. It is our vision of pushing the boundaries between physical and digital perception. D embodies the next level of human-machine interaction. A concept that cannot be simply dismissed as science fiction, because it will inspire our neue Klasse.
Oliver Zipse erläutert außerdem, wie er sich das Auto der Zukunft vorstellt. Und wir hören hier noch einmal hinein.
The future of mobility is, as you know, electric, circular and digital, that much is clear. But what exactly do these three characteristics mean for the car of the future? Well, we are drawing a picture of it, piece by piece. The first part is electric. More and more customers worldwide are enjoying that amazing electrifying feeling every day. Electromobility unleashed within the ultimate driving machine. What a perfect combination, we think.
Christoph, könntest du dir denn vorstellen, zum Verbrenner zurückzukehren oder bleibt es bei dir auf jeden Fall beim Elektroauto?
Bei mir bleibt es bei Elektrik, ganz besonders dann, wenn das Auto sich ein Entertainment-Vehikel verwandelt. Wenn man steht, möchte man den Film, die Serie natürlich zu Ende schauen. Dabei soll es warm sein, dabei sollte es gekühlt sein. Und wir werden auch gleich im Interview mit dem High-Experten Christian Geiß hören, dass da ganz neue audiovisuelle Anwendungen möglich sind.
Hören wir mal weiter rein, was es noch für Veränderungen gibt.
The second part is the BMW iVision Circular. Our vision of 100% circularity. That means all raw materials a car is made of can and will be used again. That's the future of sustainable premium mobility. And that is what we are working on.
Außerdem spricht Oliver Zipse die Digitalisierung des Autos an. Das Auto, das spricht er ganz deutlich an, ist mehr als nur ein Computer auf Rädern. In Zukunft, so seine These, werden die Autohersteller erfolgreich sein, denen die perfekte Kombination von Hard- und Software gelingt. Software ist kompliziert zu programmieren, das weiß inzwischen jeder, aber Hardware ist auch kompliziert zu bauen. Deswegen haben die großen Technologieunternehmen noch keine eigenen Autos auf die Straße gebracht.
Now today, we're adding the final piece of the puzzle, digital. And this may be the most dynamic piece of all. This is where we really get to see who can rethink the car from the wheels up. It's all about embracing the future while honoring the past. Digital leadership in the car is not about who has the biggest screen, the highest processing power, or who writes the most lines of code. No. The only thing that really counts is what the user feels and experiences. I mean, when you see how your car literally gets excited to hit the road with you, when you cannot tell the difference anymore between what's real and what's virtual when you are driving. Because we tore down the boundaries. Sounds like mobility is becoming more human, right?
Und ein weiteres Highlight der Vorstellung war der Auftritt von Arnold Schwarzenegger. Auch hier hören wir nochmal rein.
And BMW told me about their new vision for AID. I loved it. I thought it was such a nice, new creative idea. I had a big smile on my face when they told me about that. A machine that actually cares? It reminds me a little bit on the character that they played in Terminator 2, the T-800, that saved, you know, humanity. So this was really great. And I love that BMW is leading the way to the future and that they are learning from all of my movies and all of the technology, that for technology to really work, that it has to work with humans and not against us.
Wir haben für die heutige Folge mit einem unserer internen High-Experten gesprochen, wie du gerade schon verraten hast. Es ist Christian Geiß. Er gibt uns Einblicke in die Branche und verrät, wie es dort weitergehen kann und muss.
Christian Geiß, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Vielen Dank.
Ein Gast aus dem eigenen Team. Du bist bei High. Du machst was genau bei uns?
Ich bin Senior Vice President in dem Bereich Innovation and Ventures und beschäftige mich vornehmlich mit innovativen Geschäftsmodellen.
Und du kommst aus der Automobilindustrie. Deswegen haben wir dich heute mit in den Podcast eingeladen. Es geht nämlich um ein Autothema. Was genau hast du in der Automobilindustrie gemacht bei Daimler?
Ich war 18 Jahre lang bei Daimler und habe dort zuletzt den Bereich Business Innovation geleitet. Das heißt, alle Geschäftsinnovationen, die nicht mit dem Kernprodukt Automobil direkt zu tun haben, sind in irgendeiner Weise durch meine Abteilung über meinen Tisch gekommen und da waren ganz spannende Dinge dabei. Unter anderem habe ich auch Car2Go mit erfunden, also den Carsharing-Dienst von Mercedes.
Und heute sprechen wir über die Automobilindustrie, nicht über Daimler, aber über BMW. Consumer Electronics Show in Las Vegas ist über die Jahre zu einer wichtigen Leitmesse der Automobilindustrie auch geworden, vieler Industrien, aber auch der Automobilindustrie. Und das größte, den größten Aufmerksamkeitsfaktor hat in diesem Jahr Oliver Zipses, CEO von BMW, erzielt. Mit einem Auto, einer Studie, der sogenannte D, der ganz besondere Eigenschaften hat. Er hat nämlich eine wechselnde Farbe seiner Karosserie. Sie kann also sozusagen bespielt werden wie ein Bildschirm und eine Windschutzscheibe, die als Head-Up-Display dient, aber auch als voll verdunkelbare Kinoleinwand. Das alles ist gewürdigt worden als technologische Innovation, auch zu Recht. Damit hat BMW tatsächlich sogar Apple überflügelt. Aber worüber wir sprechen möchten, sind die Businessmodell-Implikationen. Fangen wir mal an mit der wechselnden Farbe der Karosserie. Welche Businessmodelle sind da denkbar?
Zum ersten Mal hat die Automobilindustrie verstanden, dass das viele Blech, was sie so produzieren, mehr kann als nur eine schöne Farbe tragen. Man kann ganze Botschaften tragen. Mhm. Und der spannende Teil ist, dass wir hier einen Technologiekonzern haben, der verstanden hat und das entsprechend auf der CES publik macht, wie er diese Karosse anderweitig nutzen kann für andere Botschaften. Einerseits in Form von Personalisierung. Das ist quasi die Handyhülle für mein Auto. Mhm. Auf der anderen Seite kann man aber auch im gewerblichen Umfeld von einem Bus über ein Taxi, über Carsharing-Fahrzeuge im öffentlichen Raum oder LKW, die das perspektivisch auch haben können, diese Fläche nutzen, um ganz bestimmte Werbebotschaften zu platzieren und damit möglicherweise Einnahmenquellen zu generieren, die bis dato einfach stumpf nicht genutzt wurden.
Mhm. Also zwei mögliche Einnahmequellen. Menschen zahlen für die Personalisierung ihres Autos und die zweite ist eben Werbung. Was mich immer, Christian, gewundert hat, da würde mich deine Einsicht aus der Automobilindustrie interessieren. Menschen zahlen sehr viel Geld für Personalisierung. Handyhüllen hattest du angesprochen. Die Apple Watch wird weitgehend personalisiert. Gamer kaufen sich Skins und Waffen und alle möglichen Superkräfte für viel Geld in den Game-App-Stores, die dort eingebaut sind. Aber die Autos, die sind bisher kaum personalisierbar, zumindest längst nicht in dem Maße, wie man das aus anderen Branchen kennt. Warum war das bisher so?
Wir haben seinerzeit bei Daimler die Idee entwickelt, diese Skins zunächst einmal in die Head-Unit, das heißt in den Instrumentencluster einzubringen.
Was heißt Head-Unit genau?
Head-Unit ist quasi das, was wir landläufig als Tacho bezeichnen. Mhm. Da, wo du den Tacho siehst, das ist heute ein Bildschirm bestimmter Zollgröße. Und da gibt es möglicherweise auch ja das Interesse von Leuten, dass sie heute einen roten Zeiger haben wollen und morgen einen blauen oder andere Hintergründe und dergleichen mehr. Und tatsächlich ist es daran gescheitert, bislang, dass die Datenbandbreite nicht gegeben war, sodass man über Mobilfunknetze nicht die Menge an Informationen, die dafür notwendig sind, in die Automobile schicken kann. Dann wurden bestimmte Technologien entwickelt, sogenannte Sneaker-Netzwerke, wie wir über WLAN und Handy der einzelnen Autofahrer oder Käufer, Besitzer sozusagen Stück für Stück diese Daten ins Auto bringen. Sehr aufwendig, aber bis dato ist das Volumen an Daten nicht möglich gewesen, aufs Auto zu schicken. Autos, also Tesla macht die Updates, wenn sie zu Hause in der Garage stehen und dann über WLAN mit dem Haus verbunden sind. Das geht aber nicht bei allen Autos und insofern ist das möglicherweise auch bei der Karosserie und der Personalisierung der Karosserie ein Hindernisgrund. Auf der anderen Seite eine Möglichkeit für die Autohersteller, dass Leute zum Update ihres Karosseriedesigns in bestimmte Werkstätten oder Orte fahren, der Automobilhersteller, wo sie das dann machen lassen können, weil das Datenvolumen einfach extrem groß ist.
Glaubst du persönlich daran, dass Menschen ihre Autos personalisieren wollen? Es gibt ja immer Trends, also weiße Autos, silberne Autos, gelbe Autos, rote Autos, sieht man gar nicht mehr so häufig, blaue Autos, dunkelblaue Autos. Aber abseits dieser normalen Industriefarben, die man so kennt, gibt es bisher keine wirkliche Personalisierung. Glaubst du, Menschen werden dafür Geld ausgeben, ihr Auto im Erscheinungsbild zu personalisieren?
Ich glaube das schon, definitiv. Erinnerst du dich noch an die ersten Handys? Mhm. Da gab es bei E-Plus eine bestimmte Farbe. Mhm. Und E-Plus war der günstige Anbieter unter den Handyanbietern oder den Mobilfunkbetreibern. Und das wollte man eigentlich nicht haben. Aber man hatte keine Chance, es zu personalisieren. Seitdem es die Coverhüllen gibt, nutzen Leute das in ganz verschiedenen Formen. Ich glaube einfach, das Angebot reicht noch nicht aus, sodass es bei den Kunden wirklich resoniert in irgendeiner Form, dass sie sagen, das will ich jetzt machen. Das sieht auch irgendwie schick aus und zeigt meine Persönlichkeit. Wir haben das im gewerblichen Bereich sehr viel ausgeprägter. Es gibt genügend Fahrzeuge von Apotheken, die mit Aspirinwerbung zum Beispiel durch die Gegend fahren. Und das ist das klassische Folieren. Hm. Da ist das völlig gang und gäbe. Im Privaten,
aber statisch eben, weil Folie.
Aber statisch, Folie, genau. Kann man zwar abziehen irgendwann, ist relativ aufwendig und manuelle Arbeit und nicht so simpel und trivial wie sicherlich ein digitales Skin irgendwie neu zu bespielen. Aber ich bin sicher, wenn wir das technologisch durchbrechen und möglich machen und auch die Datenmenge, von der ich eben gesprochen habe, entsprechend so weit handelbar zu machen, dass es schnell und einfach geht, dass dann dieser Trend sich durchsetzt und die Leute ihr Auto personalisieren oder zumindest häufiger mal die Farbe wechseln. Wir haben Auto-Abos heute, die boomen. Warum? Weil die Leute sich nicht festlegen wollen auf ein Cabrio, ein SUV, einen Transporter, ein Kombi etc. Und so wird es am Ende auch mit dem äußeren Erscheinungsbild des eigenen Autos sein später.
Kommen wir auf das zweite technische Hauptfeature dieser Modellstudie D zu sprechen. Da geht es um den Bildschirm. Der Trend geht im Augenblick dazu, die Bildschirme in den Armaturfeldern immer größer zu machen. Riesige Bildschirme mittlerweile über die gesamte Autobreite sind da. Zipse sagt jetzt, Oliver Zipse, auf der Bühne, das ist eine Fehlentwicklung, ein Irrweg, eine Sackgasse, weil kann ja nicht sein, dass man das Handy nicht in die Hand nehmen darf und wenn die Polizei einen erwischt, kriegt man Punkte und zahlt Strafe. Aber auf den riesigen Bildschirm unten drunter darf man straflos schauen. Sagt, Fehlentwicklung, das muss alles integriert werden in die Windschutzscheibe, Head-Up-Display. In einer Funktion, der Bildschirm, den Sie da, das Glas, das Sie einbauen, kann in 5 Stufen verdunkelt werden, von Head-Up-Display hin zur vollwertigen Kinoleinwand. Werden Menschen, das ist die Frage an dich, Christian, wenn das Auto steht, das Auto so als rollendes Kino benutzen, kann man ganz bequem, Stereo-Sound ist vorhanden, die Netflix-Serie gucken. Ist damit Geld zu verdienen für die Autoindustrie?
Es gibt einen ganz interessanten Trend und ich fange an, es herzuleiten über die Stereoanlagen. Die Leute kaufen sich zu Hause nicht mehr teure Boxen, sondern sie kaufen oder investieren das Geld in guten Sound in die Stereoanlagen im Auto. Heute kostet eine Burmeister-Anlage in der S-Klasse über 10.000 Euro Sonderausstattung und die Verbauquoten sind entsprechend hoch, die sind da. Der nächste Schritt ist völlig naheliegend, dass ich irgendwann zum Kinoerlebnis mich in mein Auto setze. Und warum tue ich das? Es ist nicht nur eine 360-Grad-Kino Option, die ich habe, wenn ich die Seitenscheibe entsprechend noch mitnehmen würde, sondern es ist auch der Sitz. Der ist ganz entscheidend. Ich kann ein Kinoerlebnis darstellen, was korrespondiert mit Ton und Bild in Form von Massageimpulse, die ich bekomme, Kühlung, Heizung. Das heißt, eine Wüste oder eine Antarktis wird ganz anders erlebbar für den Kunden im Auto. Und deshalb gibt es bereits heute die Tendenzen oder die Überlegung bei Disney und Co., neben Ton und Bild eine weitere Spur in der Entwicklung von Filmen aufzunehmen, die genau die Aktuatoren in einem Sitz eines Automobils anspricht, um dann das Erlebnis nochmal deutlich zu verstärken.
Plus der Autositz ist bequemer als der normale Kinositz, manchmal aber auch als das Sofa zu Hause. Er ist bequemer, er ist der Körperform angepasst, er ist geheizt, wie du sagtest, oder auch gekühlt. Im Elektroauto ist auch die Kühlung, ohne dass der Motor da laufen muss, immer vorhanden. Also eigentlich das perfekte Environment. Und das hat mir auch mein Kinoexperte gesagt, die Leute sitzen immer im Stereopunkt, weil sie sind sozusagen, der Sitz ist im Auto per Definition immer im Stereopunkt, weil das Auto quasi um den Sitz herum gebaut worden ist, hat man im Kino auch nicht.
Das ist absolut richtig. Und wenn man mal weggeht von dem Nutzer, der vielleicht einen Kinofilm guckt, ich kann ja ganz andere Botschaften plötzlich da auch noch einblenden. Das heißt, das Geschäftsmodell von Automobilherstellern, weg von, ich habe einen Technologieträger, der hochinnovativ ist und einen schützt und sicher ist und dergleichen, zu einem Content-Träger, der also bestimmte Botschaften und Inhalte verkörpert, die ich dort entsprechend spiele. Das ist, glaube ich, der neue Weg, den da da BMW jetzt beschritten hat oder zumindest die Perspektive aufzeigt auf der CES, das ist eine unheimliche Transformationsleistung. Man muss aufpassen auf dem Weg, dass nicht die Googles dieser Welt einem am Ende dort wieder Raum wegnehmen oder Geschäft wegnehmen. Man muss intelligente Partnerschaften eingehen, um sein Gefährt entsprechend in diesem Markt optimal zu platzieren. Aber das ist die Herausforderung am Ende und die geht weit über Kinofilmnutzung am Ende hinaus. Mhm. Überleg mal, wenn Autos im öffentlichen Raum stehen, könnten sie als Einnahmequelle dienen, weil sie bestimmte Werbebotschaften auf ihren Windschutzscheiben oder ihren generellen Scheiben darstellen und dergleichen mehr. Also da ist großes Potenzial vorhanden.
Zwei Fragen habe ich noch. Erste Frage, warum ist es jetzt ausgerechnet BMW, die diesen Aufmerksamkeitserfolg auf der CES erzielt haben, diesen Innovationserfolg unter den deutschen Premiumherstellern, warum ist es jetzt gerade BMW? Was ist da passiert hinter den Kulissen?
Das ist tatsächlich aus meiner Sicht ungewöhnlich. BMW ist dafür bekannt, dass sie nur Dinge machen, die sich rechnen. BMW, da ist eigentlich der Business Case steht über allem und Emotion ist sehr stark immer im Hintergrund. Nach dem M1 Anfang der 80er Jahre, ich glaube von 78 ist er, kam nicht mehr besonders viel. Insofern ist das wirklich etwas Besonderes und das scheint ein Umschwung im Management gegeben zu haben in der Ausrichtung, dass man gemerkt hat, man wird limitiert bei der schlichten Menge an Fahrzeugen. Das wird nicht mehr exponentiell wachsen irgendwann in der Zukunft, sondern wir sind jetzt auf einer Plateaubildung, wo wir auch mit der Elektromobilität an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr weitere Wertschöpfung erzielen können, weil es autotechnisch trivialer wird. Das heißt, wir müssen uns irgendeinen anderen Revenue Stream suchen und da ist plötzlich das Thema Inhalt relevant, das Auto inhaltlich aufzuladen, um damit neue Geschäftsfelder zu entwickeln.
Mhm. Abschließende Frage, zweite Frage an dich. Geschäftsmodelltransformation ist das, was dein täglich Brot ist als Berater hier bei HAI. Du hilfst Unternehmen dabei, diese Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das klingt oft manchmal so, als wenn das einfach wäre, ist in Wahrheit aber ungeheuer schwierig, weil es darum geht, alte Gedankenmuster zu überwinden, aus der Logik alter Excel-Tabellen herauszukommen. Aus deiner Beobachtung, aus dem, was du täglich erfährst, was muss man tun, um sein Geschäftsmodell zu verwandeln und wie unterstützt ihr dabei?
Also die Transformation ist eine große Herausforderung dahingehend, weil sie nie nur mit Technologie einhergeht, sondern auch mit Kultur. Wir haben unheimlich häufig das Problem, dass wir es alle verstehen, was sie tun müssen, aber aufgrund eines gewissen Habitus es nicht oder schwer umsetzen können. Hinzu kommt neben der Kultur die Vorbildfunktion von Führungskräften, die das ganze Thema aktiv unterstützen und treiben müssen. Das ist keine Sache, die man isoliert auf irgendwelchen Abteilungsebenen macht, sondern es muss dann tatsächlich von der Geschäftsführung, vom Vorstand getrieben werden. Und nur so funktionieren wirkliche Transformationsprozesse ganzheitlich. Darüber hinaus haben wir die Erfahrung gemacht, dass man nicht in einer Abteilung isoliert bleibt. Man kann nicht die Supply Chain in irgendeiner Weise digitalisieren, ohne das im Vertrieb auch gleichzeitig zu tun. Mhm. Produktionsprozesse haben auch immer wieder entsprechende Synergien zu anderen Bereichen und müssen mitgenommen werden. Insofern ist das die Herausforderung bei der Digitalisierung oder bei der Transformation von technologiegetriebenen Unternehmen hin zu Service-Dienstleistern ein ganz weiter Schritt.
Was genau kannst du denn von außen tun, wenn du mit Kunden arbeitest?
Der erste Punkt ist, was wir konkret machen mit unseren Kunden ist, wir analysieren ihre sogenannte Stärkenarchitektur. Das heißt, wir konzentrieren uns ganz klar darauf, was können sie wirklich gut. Der nächste Punkt ist, dass wir sehr dezidiert und datengetrieben vor allen Dingen uns ihr Marktumfeld angucken, insbesondere uns Startups angucken, die dort in dem Marktumfeld tätig sind, um herauszufinden, wie ist denn die Wette auf die Zukunft, in welche Technologie, in welche Geschäftsmodelle, in welche Märkte tendiert eigentlich dieses Umfeld, dieses Wettbewerbsumfeld. Und daraus lässt sich dann sehr leicht auch eine Prognose ableiten, in welche Richtung muss dieses Unternehmen sich innovativer fortentwickeln.
Mhm. Unter dem Strich bist du, was die Transformation der deutschen Großindustrie, auch großer Mittelständler angeht, optimistisch? Sind wir da auf gutem Wege?
Ja, ich denke schon. Also die CES ist ja nur ein Beispiel dafür, wie ein großer Konzern wie jetzt BMW in dem Fall verstanden hat, was die Märkte der Zukunft sein könnten und wo die Nachfrage sich hin entwickelt. Ich habe das Glück, mit relativ vielen Hidden Champions und deutschen Mittelständlern auch zu arbeiten und sie zu beraten. Und da sieht man schon, dass alle erkannt haben, wie sie sich neu aufstellen müssen, welche Potenziale, angefangen von IoT bis hin zu Web3 und NFT-Technologie, diese neuen Technologien bieten. Auf der anderen Seite ist die Unterstützungsleistung von uns auch ganz häufig auf, ich sag mal, sogenannten soften Ebenen, dass wir eben nicht nur Technologie erklären und einführen, sondern auch Organisationen gewinnen müssen, dass sie diese Technologien einsetzen und was es ihnen tatsächlich bringt.
Christian Geis war das. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Danke dir, Christoph.
Christoph, was ist dein Takeaway aus dem Interview mit Christian?
Wir haben darüber geredet, dass ein großer technologischer Wandel auf der CES angekündigt worden ist. Aber technologischer Wandel bedeutet an sich vergleichsweise wenig. Es steckt dahinter oft oder sollte zumindest stecken ein Geschäftsmodellwandel. Und darüber hat Christian ganz eindeutig gesprochen. Die Technologie, die wir hier sehen, ermöglicht den Einstieg in neue Geschäftsmodelle. Und das sind Geschäftsmodelle, in denen nicht der Kauf des Autos, das Leasing des Autos im Vordergrund steht, sondern in dem im Vordergrund stehen Anwendungen, die auf dem Auto laufen, auf der Außenhülle mit den wechselnden Farben, mit den Personalisierungsmöglichkeiten, aber auch im Auto selber. Auto als Entertainment-System. Ein für die Autoindustrie vollständig neues Geschäftsmodell, mit dem in Zukunft viel Geld verdient werden kann. Also, was wir sehen ist, technologischer Wandel ermöglicht Geschäftsmodellwandel. Das war uns in dieser Folge wichtig.
Und das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Ich finde, Arnold Schwarzenegger hat die heutige Folge mit einem Satz perfekt zusammengefasst.
The bottom line is, technology can solve all of the biggest problems. It can change the world. And like you've just seen, it can be really, really fun.
Du hast in deinem Buch Life Changer ja auch über verschiedene Technologien geschrieben. Welche war denn jetzt besonders fun für dich, wenn du dich entscheiden müsstest?
Raumfahrt natürlich, große Triebwerke.
Ja, stimmt,
natürlich,
hätte ich mir denken können.
Aber auch der Hyperloop, aber natürlich auch Volocopter und Lilium. Ich war jetzt kürzlich von München nach Zürich unterwegs und das dauert tatsächlich dann 3,5 bis 4 Stunden, bis man da ist, wenn man die Verspätung mit einrechnet.
Da wäre ein Hyperloop gut.
Es wäre ein Hyperloop gut, aber es wäre auch Lilium oder Volocopter gut, wenn man die gleiche Strecke in einer halben Stunde zurücklegen könnte. Also, das wäre fun.
Und nochmal ganz generell, was kommt auf uns zu, das richtig, richtig spannend ist?
Tierische Produkte, die vollständig ersetzt werden durch gar nicht mehr künstliches Fleisch oder künstlichen Joghurt, sondern Sachen, die fermentiert worden sind, die eigentlich ganz genauso schmecken wie Milch oder Joghurt aus Kuhäutern, aber eben außerhalb der Kuh entstanden sind. Das finde ich richtig spannend.
Mein Highlight ist der Hyperloop, den hast du ja gerade schon angesprochen. Ich fahre gerne schnell und mit dem Hyperloop hat man, glaube ich, über 1000 km/h, ist das richtig?
Mhm.
Genau, das finde ich super spannend und man spart auch sehr viel Zeit, von hier nach München zum Beispiel.
Das wäre wirklich gut, also hoffen wir, dass der Hyperloop dann irgendwann kommt.
Wir werden es weiter verfolgen.
Das war's für diese Woche, wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Christoph Käse und
Sophie Rontschka, tschüss, schöne Woche.
Auf bald, bis dann.
Ciao.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hype.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.